Also wenn du Liebe willst von mir, dann musst du sie mir halt aber auch vorher geben.
Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Bayernwoche. Die Münchner haben sich nach dem bitteren Pokalaus mit 2 Siegen in der Bundesliga und in der Champions League zurückgemeldet. Auf dem Platz läuft es also wieder. Daneben plagen die Bayern allerdings einige Verletzungssorgen und auch die weiter offenen Vertragsfragen sind natürlich ein großes Thema. Wir wollen deshalb heute nochmal intensiv über das Donetsch-Spiel, die neuer Verletzungen sowie die Auftritte von Olise und Sané reden. Und als wäre das all noch nicht genug, geht es aktuell zwischen Kumbi und Thomas Müller sehr häufig um das Thema Liebe. Was es damit auf sich hat, bespreche ich jetzt natürlich alles erstmal in Ruhe mit niemand Geringerem als unserem Sport1-Chefreporter Stefan Kumberger himself. Grüße dich, Kumbi.
Hallo Bjarne, hallo da draußen. Und ich dachte eigentlich, du nennst mich heute Humberger.
Ja, hätte auch gut sein können. Aber ich dachte mir, ich will dich zumindest nett begrüßen.
Ja,
und dann später nochmal das Ganze.
Nach unserem Erlebnis auf der Jahreshauptversammlung, zur Erklärung für alle, da war ein Fan, der hat einen Kollegen eines Pay-TV-Senders bepöbelt.
Richtig.
Und hat gesagt, wenn der Hamann jetzt weiterhin seine Bayern schlecht macht, dann gibt's mal Ärger mit ihm.
Ja.
Und dann hat er mich entdeckt und wollte mich auch bepöbeln und dann hat er gesagt, ach, du bist ja der Humberger von Sport 1 und ich bin dann gelobt worden.
Ja, ist richtig. Aber also genau, nicht du, sondern Stefan Humberger ist gelobt worden.
Ja, Stefan, ne? Humberger ist gelobt worden.
Der macht gute Arbeit.
Er hat mich offenbar verwechselt. Aber eine andere, also das war jetzt so eine semi-gute Begegnung, sage ich jetzt mal, weil der Herr, der war schon ein bisschen angetrunken. Sehr gefreut habe ich mich am Dienstagabend über eine nette Frau, die mich angesprochen hat. Wir waren auf dem Weg vom Stadion zum Parkplatz. Wir waren ein bisschen in Eile und mussten zum Auto, weil wir zum Bankett wollten. Und die Mannschaft hat ja da in ihrem Mannschaftsbus immer ein bisschen Vorfahrt und Vorsprung. Deswegen sind wir da immer in Eile. Und hat mich eine Frau angesprochen und hat mir gesagt, Herr Kumberger, sehr schöner Podcast.
Echt?
Hört sie immer.
Oh, schön. Ja. Liebe Grüße an der Stelle.
Liebe Grüße an dieser Stelle. Und ihr Mann stand daneben und ich habe dann gesagt, Sie hören hoffentlich auch. Da hat sie nur ganz trocken gesagt, nee, der ist Gladbach-Fan.
Ja, nee, dann muss er auch nicht. Dann ist er okay.
Dann muss er auch nicht. Dann ist es völlig okay.
Dann ist er entschuldigt.
Aber das so als Botschaft an alle. Ich freue mich immer, wenn Menschen mir mitteilen, wie sie unsere Arbeit hier im Podcast finden. Darf auch negativ sein.
Ja.
Ich bekomme auch einige Instagram-Nachrichten, die manchmal nicht so schön sind, aber das halte ich alles aus. Ich freue mich, wenn ihr auf mich zukommt und kurz mit mir quatschen wollt.
Richtig.
2 Minütchen habe ich immer.
Ein Mann zum Anfassen. Ein Mann des Volkes.
Volkstribun. Ne?
Volkstribun, genau. Jetzt lass uns aber ganz kurz, jetzt bist du das Ganze schon übergangen mit tollen Geschichten, aber jetzt bist du das Ganze übergangen, dass es zwischen dir und Thomas Müller gerade ein bisschen funkelt. Sprühen könnte man eigentlich fast schon sagen. Was ist da los? Warum ist da so viel Liebe in der Luft?
Ja,
wollen wir vielleicht auch erstmal in den O-Ton rein, damit alle überhaupt wissen, was da los ist?
Wir tasten uns heran. Aber lass mal hören.
Dann hören wir mal ganz kurz rein. Für alle zur Info, es gibt 2 O-Töne. Der erste kommt jetzt und zwar nach dem Spiel gegen Heidenheim am vergangenen Samstag. In der Mixzone gab es so ein kleines erstes Techtelmechtel zwischen Kumbi und Thomas Müller. Wir hören schnell rein.
Also wenn du Liebe willst von mir, dann musst du sie mir halt aber auch vorher geben. Also, lass uns doch alle einen schönen Sonntag. Wobei, du hast einen schönen Sonntag, wenn morgen im Doppelpass ein bisschen was...
Ja, und Jahreshauptversammlung. Einfach andere Interessen. Jahreshauptversammlung, du weißt ja, wie es ist.
Verschiedene Interessen.
Ja, ich hoffe, man konnte alles verstehen. Der Hintergrund, warum sagt Thomas Müller zu mir, wenn du Liebe willst, musst du Liebe geben? Folgendes war der Hintergrund. Es gab ja die Diskussionen, die haben Toni Kroos und auch Didi Hamann aufgemacht, nämlich, dass die Bayern von Jamal Musiala zu abhängig wären.
Ja.
Und in der Mixzone habe ich in einer Traube von Kolleginnen und Kollegen Thomas Müller eben gefragt, wie abhängig seid ihr denn von Jamal Musiala? Und seine Antwort war, oh, Didi. Und dann habe ich gesagt, ach, du hast es schon mitbekommen, weil es war doch überraschend, er kam aus der Kabine und hat offenbar schon mitbekommen, was Didi Hamann da auf Sky gesagt hat. Und dann hat er gesagt, also Thomas Müller hat dann zu mir gesagt, naja, du stellst ja auch nur die Fragen von anderen. Und dann habe ich gesagt, boah, das wird mir nicht gerecht. Und eine Kollegin hat dann gesagt, naja, das war jetzt aber nicht freundlich. Und dann hat Thomas Müller aber andere Fragen beantwortet und wir haben immer wieder Augenkontakt gehabt und haben uns angelächelt und dann kam eben der Spruch, dann habe ich gesagt, du, ich bin immer noch verletzt und dann hat er gesagt, ja wie, so wie ich am Rücken oder wirklich am Herzen? Dann habe ich gesagt, ja, am Herzen. Und dann hat er eben gesagt, also wenn du Liebe willst, musst du mir ja. Liebe geben. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Die Bild-Zeitung hat das ganz schön aufgeschrieben eigentlich, was da zwischen uns lief. Und es war ein netter Abschluss des Abends.
Ich greife direkt das auf, was du gesagt hast. Wie gesagt, es ist ein längerer Artikel in der Bild-Zeitung darüber gewesen. Und dadurch kam dann nochmal Teil 2 des Ganzen. Und zwar nach dem Donetsk-Spiel jetzt am Dienstagabend auf Schalke haben wir auch natürlich vorliegen den O-Ton. Da kam Thomas Müller wieder zu euch Journalisten oder zu uns Journalisten in die Mixzone und begrüßte euch in der Traube bzw. dich speziell mit folgenden Worten.
Müller wieder Liebe.
Servus.
Wir machen
nach
dem aber wir waren beide in der Bild-Zeitung. Das ist doch, also nicht was Normales für mich.
Ich bin jeden Tag irgendwie nicht immer gewünscht, aber gewollt. Nächstes Thema.
Ja, und das ist das Schöne an Thomas Müller. Mit dem kann man Spaß haben und der hat immer ein Augenzwinkern parat und der merkt sich auch Dinge. Es ist jetzt nicht so, dass der jede Mixzone für sich allein betrachtet, sondern der denkt dann dran, ach, das ist ja der Kumberger, mit dem hatte ich ja diesen Liebesaustausch.
Ja.
Und
ja.
Was ihm offenkundig nicht gefallen hat, dass ich ihn auf die Bild-Zeitung angesprochen habe. Also das habe ich ja auch gesagt, für ihn ist es ja nichts Besonderes, aber ich stehe nicht allzu oft in Bild.
Ja.
Von dem her war das eine kuriose Nummer, aber das Ganze, wir haben das jetzt einfach mal vorgespielt, um zu zeigen, es geht nicht immer bierernst zu. Wir haben Gott sei Dank das Privileg, dass wir über Fußball berichten. Wir berichten größtenteils über junge und gesunde Menschen und hinter den Kulissen geht es auch mal spaßig zu. Und gerade mit Thomas Müller macht es wirklich Spaß, Interviews zu führen.
Wird es dir schon ein bisschen fehlen, irgendwann mal, wenn er nicht mehr... Nicht mehr da, es hört sich so ernst an, nicht mehr im Fußballbusiness, zumindest noch nicht mal als aktiver Spieler. So, jetzt habe ich einen richtigen Dreh raus, als aktiver Spieler bei den Bayern spielt, weil es ist schon, es ist einfach einzigartig, ne? Jetzt nicht nur zwischen euch beiden, sondern allgemein, wie er dort auftritt. Wie man gesagt, kann mit vielen Leuten Spaß haben, wie du es gesagt hast, geht er am Ende in Anführungszeichen nur um Fußball, aber bei ihm ist es schon nochmal was Besonderes.
Ja, seine Qualitäten neben dem Platz sind ja offenkundig. Also das hört man ja von allen Seiten und das merkt man ja auch. Und er hat jetzt mit seiner langen, langen Karriere natürlich auch die richtigen Antennen. Wann muss ich was sagen? Wann muss ich mal ein bisschen eine Spitze abfeuern? Wann reicht, dass ich charmant bin? Wann kann ich mal Witze machen? Also er hat da ein ganz feines Gespür und tut dem FC Bayern gut. Ein Kollege aus der Redaktion, der es nicht mit den Bayern hält, der hat gesagt, das ist die sympathische Seite der Münchner.
Ja.
Und das sagt eigentlich alles. Ein Mann, der den FC Bayern, der ja bei vielen Menschen oder Fußballfans in Deutschland verhasst, vielleicht ein bisschen großes Wort, aber nicht so gut gelitten ist. Er, also Thomas Müller, sorgt dafür, dass der FC Bayern da ein menschliches Antlitz hat, sage ich jetzt mal.
Es gibt, glaube ich, wenige, die ihn nicht gut finden. Vielleicht kann man es so auch auf den Punkt bringen. Ne? Egal, für wen er spielt in dem Sinne. Das ist ja häufig beim Fußball so. Dass dann eher das Trikot entscheidet, ob man jemanden mag oder nicht. Aber ich glaube, Thomas Müller hat über das Trikot hinaus ein paar Freunde und ein paar Fans auf dieser Welt dazu gewonnen. Wir wollen später nochmal ganz...
Bleibt er uns ja noch ganz lange erhalten, aber dazu näher
mehr. Ganz genau, dazu später ein bisschen mehr.
Später
denn
mehr.
Jetzt wollen wir so langsam sportlich werden. Haben jetzt auch lang genug über Thomas Müller und deine Beziehung gesprochen.
Ich beschwere mich immer über die langen Folgen und laber jetzt selbst so lange.
Ja, das ist, du, muss man reinholen. Deswegen gehen wir ganz schnell rüber zum 5-1-Sieg gegen Schachtar Donetsk vom letzten Dienstag und besprechen jetzt alles rund um dieses Spiel in unserer ersten Rubrik.
Das Thema der Woche.
Ja, Kumbi, ich habe es eben schon angedeutet, 5-1 am Ende. Sei ehrlich, hast du da nach 4-5 Minuten dran geglaubt, wo es 1-0 stand für Donetsk? Hast du da ein bisschen Sorge gehabt um die Bayern nach dem frühen Gegentor?
Ich habe mir die erste halbe Stunde habe ich mir Sorgen gemacht, aber dass sie jetzt verlieren würden, das hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so im Kopf, weil Donetsk natürlich schon sehr, ja, sehr risikoreich und sehr offensiv gespielt hat, für das, dass sie auf den FC Bayern getroffen sind. Aber ja, sowas passiert. Gegen Donetsk kannst du dir das erlauben. Grundsätzlich war das ja schon eine besondere, eine seltsame Stimmung. Es waren mehr Bayern-Fans als ukrainische Fans, selbstredend.
Ja.
Vor dem Spiel gab es nicht wirklich irgendwie aufheizende Musik oder so. Es gab einen Videoclip, wo sich die Ukraine für die deutsche Unterstützung in Kriegszeiten bedankt hat. Das war so ein bisschen ein seltsames Setting. Aber rein sportlich habe ich mir jetzt da keine Sorgen gemacht. Ich habe mich persönlich gefreut, dass Konrad Leimer getroffen hat, und zwar mit einem satten Schuss. Wie man halt mal abschließt. Und da muss man vielleicht den Flügelspielern, gut, Michael Olesi hat zweimal getroffen, aber da können sich einige mal eine Scheibe abschneiden, wenn man in einer guten Position ist, dass man halt auch mal drauf donnert.
Mhm. Richtig. Du sprichst so ein bisschen schon Leroy Sané an, ne? Die eine Szene, glaube ich, wo er den Ball relativ freistehend auf dem Rechten hat, aber sich nicht so wirklich traut oder nicht so richtig die Entscheidungsfindung bekommt. Ja, schließe ich den jetzt mit meinem schwächeren, in Anführungszeichen, rechten Fuß ab, versuchst du den noch im linken zu legen und vertändelt die Aktion. Gab so ein, zwei Szenen, ne?
Ich spreche tatsächlich, wenn ich solche Andeutungen mache, von Leroy Sané und auch von Kingsley Coman, die beide großen Aufwand betreiben, ganz viel arbeiten, aber dann im entscheidenden Moment eine falsche Entscheidung treffen oder nicht beherzt genug sind oder ja, der Wille ist da, aber irgendwie steht dann der Kopf im Weg. Und das war bei Konrad Leimer nicht der Fall, weil Konrad Leimer ist ja mehr so vom Spielertypus jemand, der wahnsinnig, der arbeitet ja Fußball und der ist sehr instinktiv. Ja. Und wenn der den Ball mal vor der Nase hat in aussichtsreicher Position, dann ist das kein Typ, der jetzt überlegt.
Da ist der Kopf selten im Weg, und das ist ausschließlich positiv gemeint.
Ja, das ist jetzt nicht so, dass er nicht überlegen würde, aber der hat jetzt nicht im Kopf, mache ich den jetzt flach links unten rein oder links oben oder fange ich zu lupfen an oder spiele ich nochmal ab, sondern der denkt sich, hey, da ist die Kirsche, bumm.
Ja, das ist die Kirsche, bumm. Schön, vielleicht nehmen wir so den Podcast-Titel diesmal. Das ist doch schon ein schöner Name. Lass uns, bevor ich da nochmal auf Sané eingehen möchte, noch ganz kurz zu diesem Rahmen zurückkommen. Du hast es eben schon ein bisschen angedeutet mit der Stimmung und alles und das Setting. Das heißt, man hat es auch den Verantwortlichen, den Spielern im Nachgang nochmal angemerkt, dass es ein besonderes Spiel war. Ich erinnere mich da so ein bisschen an Thomas Müller, der dann auch bei anderen Kollegen im Fernsehen gesagt hat, ja, hey, war auch wieder toll, mal auf Schalke zu spielen, auch wenn ich mir natürlich einen anderen Grund gewünscht hätte, und zwar, dass Schalke wieder in der ersten Liga spielt und nicht, dass Donetz in dem Sinne hier ausweichen muss. Hast du das gespürt, dass das bei allen Beteiligten irgendwie hervorgekommen ist, dass es ein besonderes Spiel war?
Ja, also Vincent Kompany hat es ja schon vor dem Spiel gesagt, dass er sich wünscht, dass eigentlich jede Mannschaft da spielen darf und kann, wo sie herkommt, wo sie zu Hause ist. Aber ich habe es auch schon gesagt, in Donetsk ist Fußballspielen eben derzeit nicht möglich. Deswegen sind die Ukrainer ausgewichen nach Gelsenkirchen. Das hat mich gefreut, weil ich das Stadion auch sehr gern mag. Ist toll zum Arbeiten, und Thomas Müller hat es ja bestätigt, zum Fußballspielen hat es auch eine tolle Atmosphäre. Aber ja, klar, also wenn wir, es ist nicht normal, dass vor einem Fußballspiel ein Videoclip läuft, wo sich die Heimmannschaft in Anführungszeichen für Unterstützung im Krieg bedankt. Es ist nicht normal, wenn ein Banner ausgerollt wird, wo drauf steht, der Krieg geht weiter. Das sind Dinge, die man im Fußballstadion eigentlich nicht braucht. Mhm. Und es war schon spürbar, dass das ein besonderes Spiel ist. Also ich werde mich lange dran erinnern, sagen wir es mal so.
Ich hoffe, viele, die dort vor Ort waren und sozusagen das Erlebnis hautnah miterleben durften. Wie gesagt, die Bayern haben am Ende Business as usual gemacht, was auch vollkommen in Ordnung ist auf dem Platz, und wie ich es vorhin gesagt habe, 5-1 gewonnen und stehen damit, Kumbi, in der Champions League wieder richtig gut da. Es hat noch nicht jetzt nach Abschluss des sechsten Spiels das unter die Top 8 gereicht, aber man ist hautnah dran. Man steht auf dem 10. Platz mit 12 Punkten, Torverhältnis von plus 9, ein Punkt fehlt zu Lille, dem französischen Club, der mit 13 Zählern auf dem 8. Rang steht. Dortmund ist noch dazwischen, hat auch 12 Punkte. Man ist wieder dran, und wenn man sich das Restprogramm anguckt, in Rotterdam ist nicht einfach, aber dann zu Hause gegen Bratislava am letzten Spieltag, die, glaube ich, wenn ich jetzt nicht falsch liege, Vorletzter der Champions-League-Gruppe sind, also dieser 36er-Tabelle, da ist das schon greifbar, mit zwei Siegen dort dann unter die Top 8 zu kommen.
Ja, auf jeden Fall. Für eine Nacht waren die Bayern ja, oder für einen Tag, für 24 Stunden waren die Bayern schon überm Strich. Und die Rechnung scheint tatsächlich aufzugehen, dass 6 Siege für die ersten 8 reichen.
Ja, also die Rechnung, die Vincent Kompany schon vor mittlerweile über einem Monat uns mal vorgerechnet hat auf der Pressekonferenz. Ich erinnere mich dran, vor dem Spiel gegen Benfica Lissabon.
All die Supercomputer haben da gerechnet.
Ja, da kurz den Taschenrechner rausgeholt. Nochmal. Und nochmal vorgezählt.
Das habe ich ja schon mal gesagt, wenn dann immer von Supercomputer und KI die Rede ist. Mir hat jemand, der sich mit Zahlen beschäftigt, gesagt, ach, das ist ganz normale Mathematik. Da braucht man keinen Supercomputer.
Ja, für ganz normale Mathematik brauche ich meistens trotzdem noch einen Supercomputer. Aber
ja, das ist unter Journalisten, die jetzt nicht das Fachgebiet Mathematik haben, ist es nicht unüblich,
ist richtig,
dass wir alle eine kleine Rechenschwäche oder eine Rechenfaulheit haben.
Deswegen freue ich mich, wenn das andere übernehmen und ich kann das dann übernehmen, sozusagen. Hier, Podcast ist doch sehr gut. Die sagen, trotzdem war es sichtbar. Kumi, die Bayern haben am Ende vollkommen verdient gewonnen, ne, trotz der schwierigen Anfangsphase. Dann am Ende durch Tore, unter anderem von Thomas Müller, der noch kurz vor der Pause trifft, was, glaube ich, wichtig war. Ne? Das könnte so ein Knackpunkt noch gewesen sein. Diese Riesenchance von Donetz beim Stand von 1-1 kurz vor der Halbzeit, wo relativ freistehend aus 11 Metern der das Ding vorbeischiebt und gefühlt im Gegenzug trifft Müller aus genau der gleichen Situation, sogar mit seinem in Anführungszeichen schwächeren linkeren Fuß und bringt die Bayern vor der Pause in Führung.
Wenn es da anders aussieht. Und dann rettet er sie auf der Linie kurze Zeit später nach Wiederanpfiff.
Was für ihn persönlich im Nachgang fast noch wichtiger war, hatte man das Gefühl.
Ja, er hat in der Mixzone gesagt, uns Offensive freut es natürlich auch, weil er war der Meinung, jetzt klingelt's gleich. Und er hat aber dann nochmal gerettet und das gibt ihm auch ein erhebendes Gefühl.
Ja, ist doch schön. Wie erhebend war denn das Gefühl bei Michael Olise? Ich habe jetzt im Nachgang nur gesehen, er wurde MVP des Spiels, hat zwei Tore geschossen, einen Elfmeter und ganz zum Schluss ein Tor, über das wir gleich noch kurz reden wollen, weil es sehr besonders war, zum 5-1. Ich habe das Bild von ihm gesehen mit dieser Trophäe, hat ein Selfie gemacht, haben die Bayern hochgeladen und dieser Mann schafft es irgendwie auf einem Bild, wo er gerade 5-1 gewonnen hat und zwei Tore geschossen hat und Spieler des Spiels wurde, so auszusehen, als wären 38 Tage Regenwetter in Folge gewesen. irgendwie will die Freude noch nicht so über sein Gesicht.
Ja, der wirkt in der Hinsicht recht abgebrüht. So abgebrüht wie bei seinem Treffer kurz vor Schluss.
Also, ja, ist für ihn normal.
Ich muss zugeben, dass er lange Zeit auf meinem Notenzettel eher in Richtung Note 4 wanderte, weil er mit Ball zwar viel versucht hat und da sein Können aufblitzen hat lassen, aber ohne Ball war das ehrlicherweise nicht so gut. Da hat er sich vielen anderen im Team angeschlossen. Aber dass er den Elfmeter schießen durfte, ist ja schon ein Zeichen, dass man ihm vertraut und dass er Verantwortung übernehmen möchte. Und
warst du überrascht auf der Tribüne, dass er ihn geschossen hat? Also, wie gesagt, Kane ja nicht dabei offensichtlich, aber da wären ja auch noch andere Leute zur Verfügung gestanden.
Ja, also überrascht schon, aber jetzt nicht verwundert. Also, einen Strafstoß zu schießen sollte jeder Fußballer einigermaßen können. Richtig. Oder zumindest sich das zuzutrauen.
Ja.
Außer vielleicht im Finale daheim. Leute, die sich erinnern, werden wissen, was ich meine. Also was heißt überrascht? Also es war halt spannend. Ich dachte mir eigentlich, dass Thomas Müller schießen wird.
Ja.
Aber wer trifft,
der hatte
hat
sein Tor schon, ne? Der hatte sein Tor schon. Und Michael Olise, das habe ich mir so in dem Moment gedacht, der war jetzt auch, der ist super gut in die Saison gestartet und wir haben es jetzt hier auch schon ein, zwei Mal thematisiert. Und dann hat er halt, ja, Durchstrecke ist viel zu doll gesagt, weil dafür waren auch nochmal gute Auftritte dabei. Aber es war jetzt nicht mehr die Anzahl von Scorern dabei, die er am Anfang der Saison hatte, plus auch nicht mehr die Anzahl der guten Auftritte dabei, sondern auch manchmal ein bisschen viel Schatten dabei, weniger Licht. Und das war so mein Gefühl, dass ich das dachte, oh, vielleicht ist das jetzt so dieser Brustlöser für ihn. Oh, ich habe es auch wieder auf die Anzeigentafel geschafft. Und ne?
Ja, Max Eberl ist danach gefragt worden, ob das irgendwie abgesprochen war, ob das geplant war. Und der Sportvorstand hat gesagt, nee, also wusste er gar nicht. Und ihm ist es egal, Hauptsache der Ball ist drin.
Jo.
Also es kann tatsächlich sein, dass es eine spontane Entscheidung auf dem Spielfeld war.
Ja. Wie hat er dir ansonsten gefallen, beziehungsweise wie hat dir sein zweites Tor gefallen? Weil das ist ja schon also ein Dribbling der ganz besonderen Art gewesen.
Ja, ich finde ja den Abschluss genial.
Ja.
Also die Krönung ist ja, dass er dann einfach nur noch einschiebt.
Ja.
Weil der Torwart auch schon wieder in der falschen Ecke liegt. Also das war halt wahnsinnig lässig. Also
Tor wie eine Bahnschranke eigentlich nach unten gefallen.
Ja,
ne?
Ja.
Und,
das hatte so ein bisschen was so Freibad-Vibes oder so im Fußballkäfig, so zack, 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 zack und dann, wo man kein Tor hat, sondern nur zwei Schuhe,
ja.
So hat es ein bisschen ausgesehen.
Dich erinnert es an den Fußballkäfig, Konrad Leimertz an was anderes erinnert und zwar an ein sehr bekanntes Videospiel. Wir hören mal ganz kurz in den O-Ton rein nach dem Spiel, wie Konrad Leimertz das Tor von Olise gesehen hat.
Er war schon sehr gut von außen. Wie gefühlt hat er durch 10 Spieler durchtrippelt. So wie beim Mario Kart, wenn du einen Stern kriegst und keiner berührt ihn. Ja, hat er gut gemacht.
Ja, Kumbi, wie bei Mario Kart, sagt Konrad. Wie bei Mario Kart. Ich weiß nicht, hast du mal Mario Kart? Ist das noch deine Generation gewesen?
Ja.
Beantwortet die Frage. Beantwortet die Frage.
Ich war mal ein sehr guter Mario Kart Spieler. Aber das hört ja irgendwann mal auf. Ich glaube, mit 21 ist es schon vorbei. Da lassen die körperlichen und geistigen Kräfte nach und dann wird man in Videospielen schlechter.
Wer weiß, vielleicht kannst du ja jetzt mit deiner Tochter irgendwann nochmal, ne? Dann nochmal versuchen, nochmal ranzukommen.
Ihr das nochmal beizubringen. Konrad Leimer ist es wahrscheinlich das eingefallen, weil das in Spielerkreisen des FC Bayern gar nicht so unüblich ist, dass man Mario Kart zum Beispiel spielt.
Ja, auch viel auf Busfahrten.
Haben sie alle ihren Nintendo in der Hand und sind dann miteinander verbunden und hauen sich da mit grünen und roten Schildkrötenpanzern die Rübe ein.
Ja, und Bananen, die hingelegt werden. Und
Bananen
alles
werden hingelegt und die Kanonenkugel und also der blaue Stachipanzer.
Ja, ich glaube, für viele da draußen, die, glaube ich, auch früher Fans der Mario Kart-Welt waren, glaube ich, sind diese Begriffe alle sind alle bekannt. Wie gesagt, ganz netter O-Ton von Konrad Leimer, wie er das da verglichen hat. Und allgemein guter Auftritt dadurch am Ende von Michael Olise, der so ein bisschen dann gezeigt hat, wir haben es jetzt vorhin schon angedeutet, was Leroy Sané aktuell noch fehlt. Ne? Du hast es gesagt, ganz viel Aufwand, reibt sich auf in vielen Dribblings, ist unterwegs, bietet sich an, hat viele Ballaktionen. Aber diese Entscheidung im letzten Drittel, sie will ihm einfach häufig nicht ganz gelingen.
Ja, richtig. Das Problem, das Leroy Sané hat, ist ja, dass er um seinen Vertrag kämpfen will und kämpfen muss. Mhm. Das ist die Faktenlage. Und das heißt natürlich, dass er sich selber dann Druck macht, dass er Druck hat, dass er nicht diesen Bonus eines neuen Transfers wie Michael Olise hat. Und je besser Michael Olise aussieht, desto schwächer, in Anführungszeichen, sieht dann die Leistung von Leroy Sané aus. Ich habe es in der vergangenen Folge schon gesagt, der Leroy Sané hat einen riesengroßen Aufwand, den er betreibt, aber der letzte Tacken fehlt. Es ist einfach dann, er ist kein Vollstrecker in dem Sinne. Und das tut einem fast schon weh beim Zuschauen, weil man sich denkt, Junge, du kannst es doch eigentlich, was ist denn zurzeit los? Und sich diese schwache Phase zu gönnen, ist eben derzeit der schlechteste Zeitpunkt, weil jetzt geht es um Entscheidungen und dass er im Frühjahr seine Knochen hingehalten hat für den Verein und da seine Gesundheit riskiert hat und trotz der Wehwehchen, wie es Thomas Tuchel genannt hat, immer einer der Besten war, sich von Champions-League-Spiel zu Champions-League-Spiel gehangelt hat. Da kriegst du, dafür kriegst du keinen neuen Vertrag. Da kriegst du ein Dankeschön, aber neue Verträge sind ja immer auf die Zukunft ausgerichtet. Oder sollten es zumindest sein. Deswegen, und du weißt es selbst, Jahreshauptversammlung, da ist von...
Ich wollte es gerade ansprechen.
Sprich's an.
Nee, weil, wie gesagt, wir waren ja Sonntag beide da und Herbert Heiner hat eine Rede gehalten, genauso wie Jan-Christian Dresen. Und Herbert Heiner hat nochmal relativ klar ins Plenum, ins Publikum reingesprochen und gesagt, dass er doch bitte nochmal um Applaus bittet, wenn die Fans es auch so sehen, dass folgende drei Säulen beim FC Bayern verlängern sollen und bleiben sollen und wichtige Gesichter werden sollen. Und da ging es halt um Jamal Musiala, Joshua Kimmich, klar, haben wir beide jetzt hier tausendmal besprochen. Und der dritte war nicht Leroy Sané, sondern... bisschen überraschend, Alphonso Davies. Leroy Sané wurde nicht erwähnt, wurde aber auch nicht über Manuel Neuer und Thomas Müller gesprochen, aber es waren eben diese drei Spieler, Davies, Musiala, Kimmich, die explizit nochmal erwähnt wurden vom Präsidenten, der gesagt hat, hey, da arbeiten wir dran, wir wollen, dass sie weiter hier bleiben und ich bitte euch jetzt darum, sozusagen laut zu klatschen, wenn ihr es genauso seht. Und da wurde geklatscht, also da musste ich fast das Atmo-Mikrofon runterdrehen, sonst wäre mir da die Kamera auseinandergefallen. Das ist natürlich schon ein Zeichen auch, dass sein Name da nicht aufgetaucht ist.
Ja, und Herbert Heiner hat es dann nachträglich im Interview dann gesagt, ja, ich kann ja nicht alle Spieler erwähnen, sinngemäß.
Ja.
Aber es ist natürlich schon, wenn man sich die Namen derer ansieht, deren Verträge auslaufen, Thomas Müller und Manuel Neuer musst du nicht mehr hochleben lassen auf der Jahreshauptversammlung. Ja. Und Leroy Sané, also das kann man nicht leugnen, dass die Tatsache, dass er da in diesem Trio nicht genannt wurde, dass da kein Quartett draus wurde, zeigt einfach, dass die Bayern nicht die höchste Priorität haben, mit ihm zu verlängern.
Ja, sondern
wie gesagt, sicher.
Genau, wie du es halt immer angedeutet hast, dass sie halt weiterhin auf diese Leistungsexplosion warten. Und falls die dann vielleicht irgendwann im Frühjahr nochmal kommt, sich das dann anders überlegen. Bis dahin würde es aber auch bedeuten, dass Leroy Sané sich so lange hinhalten lässt, ne? Wie gesagt, klar, dieser Leroy Sané hat einen Markt, also der wird jetzt nicht nächstes Jahr im Sommer vertragslos sozusagen keinen neuen Verein finden. Darüber müssen wir beide nicht reden. Aber es geht ja auch darum, auf welchem Niveau bleibt man gehaltlich sowie vom sportlichen Niveau. Und der kann auch, wie gesagt, ich habe es letzte Woche hier angesprochen, ab dem 1. Januar mit allen möglichen anderen Vereinen sprechen.
Ja, Leroy Sané hat, wie du sagst, er hat einen Markt und der ist 28. Ja. Also da ist noch lange nicht Ende der Fahnenstange angekommen. Und da gibt es sicher Vereine, die ihn auch bezahlen können. England kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es ihn dahin wieder zurückzieht. Also da ist der Deckel noch nicht drauf, ob der geht oder bleibt, sondern da müssen wir echt noch ein bisschen abwarten.
Wir warten weiter ab, werden es hier weiter besprechen, vielleicht schon dann in der nächsten Woche. Es kann ja immer alles so schnell gehen. Wir sprechen jetzt aber erstmal gleich in unserer zweiten Rubrik eine andere Personalsituation, und zwar die um Manuel Neuer. Wir haben es eben schon angedeutet, auch da ist noch eine offene Vertragsfrage. Aber die viel wichtigere Geschichte tatsächlich, leider rund um ihn, ist aktuell nicht sein Vertrag, sondern seine Verletzung. Und das alles besprechen wir jetzt in Ruhe in unserer zweiten Rubrik.
Die Verletzung der Woche.
Ja, Kumbi, am Montag gab es die Schocknachricht. Er ist ja jetzt am vergangenen Samstag schon ausgefallen beim Spiel gegen Heidenheim. Da hieß es noch so ein bisschen eine Rippenprellung, ne? Also hatte ich es zumindest rausgehört von Max Eberl nach dem Spiel, dass er deswegen da ausfällt und nicht konnte. Jetzt am Montag hat Vincent Kompany dann auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Donetsk ja bekannt gegeben, dass es doch nicht nur eine Rippenprellung ist, sondern ein Rippenbruch. Und er in diesem Jahr sozusagen nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Die genaue Ausfallzeit ist noch nicht klar. Kannst du gerne gleich sagen, ob du da schon was Genaueres weißt. Warst du ein bisschen verwundert über die Kommunikationsart, dass man erst von einer Art Prellung spricht und dann doch über einen Bruch?
Ja, der zeitliche Ablauf war schon seltsam. Also am Dienstag gegen Leverkusen holt er sich da den Rippenbruch ab. Und am Samstag... Ja.
Das für alle, die es nicht gehört haben, ne? Die Szene gegen Frimpong.
Genau, es war in der Szene gegen Jeremy Frimpong, die ihm ja die rote Karte eingebracht hat. Also Dienstag verletzt er sich. Dann ist er vielleicht noch voll mit Adrenalin und spürt es nicht so wirklich. Aber dann wird spätestens Mittwoch, Donnerstag wird halt drauf geschaut, was da los ist. Ja. Und dann sagt Max Eberl am Samstag nach dem Heidenheim-Spiel, es ist schmerzhaft, aber wir schauen von Tag zu Tag. Da haben wir Reporter jetzt hineininterpretiert, okay, eine Rippenprellung. Auch schmerzhaft wie ein Rippenbruch, aber nicht so wild. Und am Montag sagt dann Vincent Kompany eben, es ist ein Rippenbruch. Und das hat mich schon gewundert. Also ich hätte gedacht, wenn am Dienstag der Rippenbruch da zustande kommt, dann ist es am Donnerstag, Freitag schon klar. Und am Samstag kann Max Eberl dann dazu Info geben. Vielleicht wollte er es auch bewusst verharmlosen, vielleicht hatte er noch Hoffnung, dass es doch noch irgendwie klappt. Aber Fakt ist jetzt, Manuel Neuer, Rippenbruch, und Vincent Kompany rechnet im Jahr 2024 nicht mehr mit ihm.
Okay, das heißt aber bei allem natürlich immer erstmal im Konjunktiv gestellt, oder in Anführungszeichen gestellt, aber man kann davon ausgehen, also der fehlt jetzt mit dem Rippenbruch nicht monatelang, sondern im besten Falle nach der ganz, ganz kurzen Winterpause, wenn es dann am, ich glaube, 10. oder 11.1. schon wieder weitergeht, steht Manuel Neuer sehr wahrscheinlich vielleicht sogar schon wieder auf dem Platz.
Am 6.1. sind die zwei Testspiele. Am 6.1. sind die zwei Testspiele gegen Fürth und gegen Salzburg.
Die also, kann er ja vielleicht noch verpassen.
Ja, ne? Also es ist ja so, wir reden ja hier von Profisportlern. Und auch wenn Manuel Neuer sogar noch einen Tacken älter ist als ich, wirft den natürlich ein Rippenbruch nicht so weit zurück, wie es jetzt mich zum Beispiel zurückwerfen würde.
Da wäre Ende gewesen.
Oder einen noch oder einen noch älteren Menschen. Also das ist ja, ja bekannt, dass das ein trainierter Körper natürlich viel, viel schneller regeneriert, egal ob es eine Muskelverletzung ist eine Knochensache. Also wir werden es nicht erleben, dass wir wieder so eine Salamitaktik haben wie damals beim Skiunfall, weil da musste ja das Comeback 3 oder 4 Mal verschoben werden und das Karriereende lag schon in der Luft, so weit wird es nicht kommen. Aber es ist natürlich ein bitterer Ausfall, zumal Sven Ulreich nicht zur Verfügung steht aus privaten Gründen. Das bringt die Chance für Daniel Peretz, aber dahinter hast du halt dann schon die ganz junge Abteilung.
Ich wollte gerade sagen, dahinter ist dann die zweite Mannschaft und die U19 am Start. Daniel Peretz, kurz ein Wort zu ihm, wie hat das gemacht, deiner Meinung nach? Jetzt gegen Heidenheim schon, aber auch gegen Donetz, du warst ja beides Mal vor Ort, wie hat er dir gefallen?
Es war gegen Donetsk seriös, unaufgeregt. 2 Flugeinlagen hatte er dann noch drin. Also er war natürlich auch über weite Strecken des Spiels arbeitslos. Gegen Heidenheim, da konnte er für die Gegentore auch nichts. Da hieß es zwar dann, ja, bei dem ersten Gegentor ein Manuel Neuer wäre vielleicht höher gestanden, haha. Aber das Gegentor, das geht natürlich auf Dayot Upamecanos Kappe. Ja. Das kann man Daniel Peretz nicht vorwerfen. Also er war ein sicherer Rückhalt, er hat jetzt keine Wunderdinge vollbracht, so wie Manuel Neuer vor 10 Jahren oder so. Aber alles vollkommen im Rahmen, war ein sicherer Rückhalt, da musste man sich keine Gedanken machen.
Was ich mich jetzt frage, Kombi, ist, es wird jetzt schon so ein bisschen spekuliert, ne? Es wird ja die ganze Zeit spekuliert um die Zukunft auch von Neuer, jetzt gar nicht wegen der Verletzung, sondern wie gesagt, weil sein Vertrag nächsten Sommer ausläuft, er jetzt einfach auch irgendwann in einem Fußballalter ist, wo man sagt, okay, da so lange geht das Ganze jetzt hier auch nicht mehr. Jetzt haben wir dieses Jahr viel auch über seine Leistungsschwankungen diskutiert. Ist Daniel Peretz einfach gerade nur ein Vertreter, wie es ganz normal ist, wenn die Nummer 1 verletzt ist, oder hat der wirklich Chancen, sich auch bei guten Leistungen zu beweisen, kurzfristig oder zumindest mittelfristig die Nummer 1 der Bayern zu werden?
Also der Plan der Bayern ist, dass Alex Nübel mittelfristig die 1 wird. Da gibt es gar kein Vertun. Also ich habe nach dem Heidenheim-Spiel auch Daniel Peretz gefragt, ob er sich vorstellen könnte, sich verleihen zu lassen. Dann hat er gesagt, der Fußball ist so dynamisch, er kann nichts ausschließen. Und Daniel Peretz ist ja auch keiner, der auf den Tisch haut und sagt, jetzt lasst mich endlich in den Kasten. Ich bin besser als alle anderen. Da ist er einfach zu höflich und zu zurückhaltend. Und ich glaube schon, dass die Bayern meines Erachtens, erstens haben sie den Anspruch, sie wollen die deutsche Nummer 1 im Tor haben. Und das wäre aus meiner Sicht Alex Nübel. Zweitens sollte man für meine Begriffe diese Personalie Alex Nübel einfach zu einem guten Ergebnis bringen. Weil das war in den letzten Jahren, wer die Bayern länger verfolgt, weiß ganz genau, von was ich rede. Das war natürlich ein Hin und Her und ist er gut genug? Nein, ist er nicht. Jetzt wird er verliehen, jetzt kommt er zurück, verlängern den Vertrag. Der versteht sich mit Manuel Neuer nicht. Doch, der versteht sich mit Manuel Neuer. In Stuttgart ist er so gut, wieso kommt er nicht zurück? Kommt er 25, kommt er 26 zurück? Also ich finde, es sollte schon Anspruch des FC Bayern sein, dass man das zu einem guten Ergebnis bringt und dass Alex Nübel in München die 1 wird, wenn er die Leistungen dazu bringt. Und da haben die Bayern ja einen cleveren Vertrag, ein cleveres Konstrukt sich ausgedacht. Der ist ausgeliehen bis 26 zum VfB, kann aber auch schon 25 zurückkehren. Das lässt den Bayern viele Optionen. Und jetzt habe ich viel geredet und deine Frage war eigentlich, ob Daniel Peretz die Möglichkeit hat, mittelfristig die Nummer 1 zu werden. Kurze Antwort, eher nicht.
Eher nicht, okay. Gut, das war schon alles, was ich hören wollte. Aber ich höre dir doch gerne zu, Kumbi, ist doch in Ordnung.
Ja, ich bin ja eine kleine Fußball-Jukebox.
Ja, ist richtig. Einfach da kannst du drückst
Geld
da drauf,
reinwerfen, Geld reinwerfen, das Knöpfchen drücken und dann rede ich dir 5 Minuten zu jedem Thema.
Ist doch schön. Das Thema, was ich möchte. Deswegen frage ich dich auch so gern so viel. Und hätte direkt die Anschlussfrage. Jetzt hast du es ja gesagt, das Konstrukt, das Vertragskonstrukt von Alex Nübel. Was sagt dir denn dein Gefühl? Kommt der denn jetzt 25 oder 26 zurück? Es hängt ja nur an Manuel Neuers oder die Entscheidung der Bayern und Manuel Neuer zusammen, ob der noch ein Jahr länger macht. Max Eberl, können wir gleich mal reinhören. Also es gibt aktuell keinen neuen Stand, so zumindest hat er das verlauten lassen. Ich weiß nicht, es wird jetzt so viel diskutiert über, ist er noch fit genug, kann er noch. die Rotsperre hat natürlich oder die Szene drumherum auch nicht geholfen, weil er einfach unglücklich aussah. Jetzt diese Verletzung, auch wenn die im besten Falle hoffentlich nicht allzu schlimm ist.
Also die letzte Vertragsverlängerung wurde ja im November 23 verkündet. Ja. Jetzt könnte man sagen, ja, November 24 wäre ja wieder ein Zeitpunkt, um nochmal ein Jahr zu verlängern. Der November 24 ist aber schon vorbei. Und die Tatsache, dass es diesmal länger dauert, zeigt einfach, dass sich beide Seiten da gehörig Gedanken machen. Mhm. Manuel Neuer ist auch aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Das sind alles so Themen. Also was ich so wahrnehme, ist, dass die Bayern nicht um ihn kämpfen bis zum letzten Blutstropfen und sagen, bitte, bitte Manuel, bleib, so wie sie es vor 5 oder 6 Jahren getan hätten, sondern da heißt es, Manu, entscheide du selbst, wir werden dir einen großen Abschied bereiten, egal wie deine Entscheidung ausfällt.
Einen verdienten großen Abschied, da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Ne? Das ist ja vollkommen klar.
Da brauchen wir nicht drüber sprechen, aber es ist jetzt nicht so, dass Max Eberl jeden Tag Manuel Neuer anspricht, wann unterschreibst du endlich, sondern da machen sich beide Seiten Gedanken und die Vertragsverlängerung von Manuel Neuer hat nicht die oberste Priorität, weil man eben nicht weiß, wie es sportlich mit ihm weitergeht und weil man eben Alex Nübel in der Hinterhand hat. Ja. So einfach ist es.
Ja, und dadurch halt auch einfach eine andere Situation bei ihm, genauso wie bei Thomas Müller, wie bei Leroy Sané, wie wir es vorhin erzählt haben. Ne, weil ein anderes Alter, eine andere Karrieregeschichte, Manuel Neuer und Thomas Müller, lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster, ohne es zu wissen, beenden dann ihre Karriere beim FC Bayern. Da geht keiner mehr, meiner Meinung nach, irgendwo in die MLS oder was ich wo nochmal in irgendein Abenteuer hin. Das heißt, das Ganze kannst du zur Not auch nächstes Jahr im März final kommunizieren und du hast immer noch genügend Zeit, um den Vertrag zu verlängern oder aber einen gebührenden Abschied auf die Beine zu stellen. Also guck sich einer Toni Kroos an, der hat glaube ich Ende April irgendwann bekannt gegeben oder Anfang Mai bekannt gegeben, dass er bei Real nicht aufhört und hat trotzdem ein Abschiedsspiel da vor 80.000 gefühlt bekommen. Also das ist ja, organisieren kannst du es ja alles.
Ne? So. Ja, auf alle Fälle. Und es ist es ist eine andere sportliche Situation als bei Leroy Sané und wie du sagst, ich glaube, dass sie dann ihre Karrieren beim FC Bayern beenden. Da wirkt mir keiner so, als würde da jemand nach Saudi-Arabien wollen. In der Bundesliga kann ich mir auch keinen Verein vorstellen. Also ich habe zwar Frank Schmidt nach dem Heidenheim-Spiel gefragt, ob er nicht Thomas Müller zu sich holen will. Da hat er gelacht und hat gesagt, er hat es letztes Jahr schon probiert. Aber nee, das sind ja auch Männer, die ein Leben haben. Also die irgendwann ist halt dann auch mal gut.
Du hast eine Geschichte, wollen wir noch kurz besprechen rund um Manuel Neuer. Und zwar ist jetzt genau heute, am Donnerstag, wo wir hier morgens aufnehmen, über den Tag irgendwann so ein kleiner Prozess. Geht nochmal um diese rote Karte gegen Leverkusen. Und zwar wurde er in der Folge dann vom DFB relativ schnell für 2 Spiele gesperrt. Und die Bayern haben ja Berufung eingelegt und wollen das Ganze auf 1 Spiel reduzieren. Wir hören mal eben ganz kurz Max Eberl, den du gefragt hast. Wir hören auch deine Frage zum Anschluss oder zum Anfang. So ein bisschen nach dieser Sperre beziehungsweise auch nach seinem Vertrag. Das hat Max Eberl nach dem Donetsk-Spiel darauf geantwortet.
Am Donnerstag geht es für Manuel Neuer darum, ob er gesperrt wird oder nicht. Wie wird da die Verteidigungslinie des FC Bayern ausfallen?
Ja, wir haben einfach gesagt, ich finde 2 Spiele für Manuel Neuer, der 850 Spiele völlig lupenrein Fußball gespielt hat, dann schon eine etwas zu harte Strafe. Und deswegen fand ich das etwas überraschend, dass es auch dann so schnell verkündet wurde, weil wir hatten dann relativ schnell Einspruch eingelegt und haben gesagt, naja, also mit einem Spiel kann man auch, finde ich, rechnen oder zumindest ihn bestrafen. Jetzt schauen wir mal, was morgen passiert.
Ob 1 oder 2 Spiele ist ja egal, weil das klingt ja danach, als wollte er nochmal DFB-Pokal spielen.
Ja gut.
Braucht aber einen neuen Vertrag.
Das werden wir dann sehen. Das ist dann der zweite Schritt. Also wir sind jetzt nicht da, dass wir sagen, es ist schlau gestellt, die Frage. Aber er könnte ja auch nochmal woanders hinwechseln, wo er vielleicht auch Pokal spielen möchte, weil er jeden Pokal wäre dann gesperrt. Deswegen, es ziert sich einfach nicht die Situation. Also ich fand die Sperre, die rote Karte, es war dann wegen Notbremse, das habe ich den Schiedsrichter gefragt. Und dann, glaube ich, ist ein Spiel auch angemessen.
Die Argumentation, die fand ich jetzt ein bisschen selbstgerecht von Max Eberl, zu sagen, ja, der Manuel Neuer hat 850 Spiele lupenrein absolviert, den darf man nicht 2 Spiele sperren. Also grundsätzlich darf man jeden Spieler 2 Spiele sperren. und wenn das Vergehen eben vorliegt und die Richter in Frankfurt oder der Richter in Frankfurt wird sich das anschauen, die TV-Bilder wird da Manuel Neuer dazu hören und dann wird er entscheiden. Aber zu sagen, ja, der war doch sonst immer so brav, nee, also Regelverstoß ist Regelverstoß. Oder wie Mark Terenzi einst sagte, the Regels are the Regels.
The Regels are the Regels. Schön, dass du den nochmal hervorgerufen hast. Konrad Leimer hat schon in der Mixzone angeboten, als Zeuge zur Not zu fungieren. Ich war ja unmittelbar auch mit beteiligt in der Aktion. Max Eber wollte allerdings auf deine Frage mit dem, bedeutet das, dass er sich so stark dafür einsetzt, jetzt Manuel Neuer, dass er nur ein statt zwei Spiele vielleicht gesperrt wird, dass er auch einen neuen Vertrag bekommt, dass er nochmal im Pokal angreifen will. Da wollte er nicht so sehr drauf antworten. Ne? Er hat sich zwar gelobt für deine Frage, aber antworten wollte er nicht.
Ja, gut. Also es war mir eigentlich fast klar. Mir ging es nur ums Lob für die gute Frage.
Natürlich, die ist heute erst in der Bild-Zeitung gewesen, jetzt noch ein Lob von Max Eberl. Du hast noch eine schöne Woche hinter dir.
Also, ja, grundsätzlich, also es ist ja ein Gedanke, auf den man kommen kann. Ja. Warum setzt sich der FC Bayern, warum setzt sich Manuel Neuer so sehr ein, um einer längeren Sperre zu entgehen, wenn es doch sowieso noch keinen neuen Vertrag gibt? Ich glaube, da geht es einfach um Ruhm und Stolz und einfach die Tatsache, dass sich eine lebende Legende wie Manuel Neuer denkt, ja, Moment mal. Das war ja auch seine Argumentation nach dem Spiel, wo er gesagt hat, es war keine Foulsituation, die er herbeigeführt hat. Da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass die Bewertung der ganzen Sache auch abenteuerlich war. Also Konrad Leimer hat es eigentlich ganz gut gesagt. Konrad Leimer hat gesagt, ja, ich wäre in der Nähe gewesen, ich hätte vielleicht den Ball bekommen, ja, kann ich aber jetzt nicht sagen, weil das weiß man ja nie, wie es in der Realität gelaufen wäre. Und dann sagt Conny Leimer den guten Satz, man kann es ja mal probieren.
Ja, du, natürlich, probieren kann man alles.
Ja,
im Leben.
Und wenn man geblitzt wird, da gibt's ja auch Leute, die dann Widerspruch einlegen und dann behaupten, die Blitzermaschine wäre nicht im richtigen Abstand zur Straße gestanden und wäre nicht kalibriert gewesen und geeicht wäre sie auch nicht gewesen und der Überwacher des Blitzergeräts, der hätte geschlafen oder irgendwie sowas. Es gibt ja ganze Anwaltskanzleien, die sich nur mit sowas beschäftigen.
Von denen soll es alles schon mal gegeben haben.
Manuel Neuer soll's probieren, soll er machen. Ich habe meine Meinung dazu schon gesagt.
Wenn ihr da draußen sozusagen den Podcast hier heute sowieso irgendwann gegen Mittag, Nachmittag hört, schaut auf euer Handy nebenbei. Wahrscheinlich gibt es dann schon eine Push-Nachricht, ob es geklappt hat, dieser Versuch und sozusagen seine Strafe reduziert wurde oder ob es bei diesen zwei Spielen bleibt. Wir wollen damit dieses Thema beenden und damit zum letzten Thema von heute kommen und zwar in unserer dritten Rubrik. Und da geht es jetzt nochmal, wie angedeutet, wie versprochen, kurz um Thomas Müller und zwar um die sportliche Perspektive von Thomas Müller. Das alles jetzt in unserer dritten Rubrik.
Die Zukunft der Bayern.
Thomas Müller hat gegen Donetsk, wie wir es vorhin schon besprochen, sein 55. Tor in der Champions League geschossen. Er ist damit nur noch einen Treffer hinter niemand geringerem als Ruud van Nistelrooy. Der hat 56 Mal geknipst in der Königsklasse. Und wenn es ihm noch gelingen sollte, ihn sozusagen aufzuholen, könnte er bis auf Platz 6 dieser ewigen Torliste hochklettern. Wer Thomas Müller jetzt die letzten Jahre ein bisschen verfolgt hat, er wird ja häufiger mal auf Rekorde angesprochen. Er bricht ja auch gefühlt die ganze Zeit ein. Es bedeutet ihm zumindest nach außen hin nicht allzu viel, aber ich könnte mir vorstellen, so ein Tor in der Königsklasse, Kumbi, das hat ihm auch schon nochmal gut getan.
Ja, in 16 Saisons jetzt in der Königsklasse getroffen. Es gibt viele, viele Menschen, die gute Fußballer waren, aber nicht mal 16 Saisons in der Champions League gespielt haben.
Also, nicht mal 16 Saisons allgemein als Profi gespielt haben.
Das noch dazu. Also zementiert natürlich mit jedem Tor, mit jedem Spiel, zementiert er seinen Legendenstatus. Und ich glaube, er freut sich schon. Also als er da gegen Freiburg sein Rekordspiel hatte für den FC Bayern, da hat er auch schon gesagt, naja, die anderen habe ich jetzt überholt. Also ein bisschen Stolz ist da schon zu spüren.
Soll ja auch, bitte. Also, worüber reden wir hier gerade? 55 Tore, er ist ja kein reiner Mittelstürmer, ist er noch nie gewesen, auch wenn er jetzt aktuell als Kane-Ersatz so ein bisschen in so einer Doppelspitzenfunktion da mit Jamal Musiala gegen Donetsk vorne drin war. 55 Tore, nochmal vor ihm, glaube ich, habe es mir irgendwann mal aufgeschrieben, Ruud van Nistelrooy, Raúl, Benzema, Lewandowski, Messi, Ronaldo. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, das ist dann auch die allergrößte Creme de la Creme, die da im Angriff mal so rumgelaufen ist in Europa. Und direkt dahinter kommt halt er. Und das ist schon, also, das ist nicht ganz so verkehrt. Klar, der hat auch unfassbar viele Spiele gemacht. Und wie du es gesagt hast, 16 Saisons musst du auch erstmal in der Champions League machen. Und mit den Bayern hast du auch häufig eine gute Chance, dass du in eine Abschlusssituation kommst. Aber 55 Hütten in der Champions League ist nicht ganz so
also,
verkehrt.
Ja, man muss, weil du jetzt sagst, ja, mit den Bayern hat man eine gute Chance, mal zu treffen und so weiter. Er ist ja ein großer Faktor dafür gewesen in den vergangenen Jahren, dass die Bayern überhaupt so erfolgreich waren. Also es war jetzt nicht so, dass er da irgendwie dritter Einwechselspieler war. Also Tom Starke ist ja eher so nebenbei zu seinen Titeln gekommen, weil er halt Ersatztorhüter war. Das war ja bei Thomas Müller nicht so.
Jetzt hier noch diesen Rant gegen Tom Starke aus dem gar nichts.
Nein, du weißt, was ich meine. Du weißt, was ich meine. Es geht einfach darum, es gibt Leute, die, da weiß man dann später gar nicht mehr, hoppla, der hat die Champions League gewonnen. Also Michael Wiesinger 2001. Den erinnert sich kaum noch jemand.
Ja.
Aber
hat es auf der Visitenkarte drauf.
Aber er ist Champions League-Sieger.
Ja. Wie gefällt er dir denn allgemein aktuell, Thomas Müller? Das ist ja noch so ein bisschen die Frage, die danach jetzt war, wie wichtig ist er noch für die Bayern? Er hat jetzt in dieser Saison relativ viele Kurzeinsätze gehabt, also sehr, sehr viel, wenn die Personalsituation nicht so angespannt war wie aktuell. Wie gesagt, Kingsley Coman fällt ja dazu noch aus. Über den Harry Kane haben wir schon gesprochen in der letzten Folge, dass er fehlt und sehr wahrscheinlich auch bis zum Jahresende fehlen wird, vielleicht noch gegen Leipzig. Er ist ja zurück im Lauftraining, aber auch da hat sich Max Eberl eher so ein bisschen bedeckt gehalten. Wie schätzt du Müller aktuell ein vom Leistungsniveau? Ist ja super gut in die Saison gestartet und dann wurde es um ihn persönlich ein bisschen ruhiger.
Ja, also die Spielweise von Vincent Kompany kam ihm anfangs entgegen. Dieses hohe Pressen, dieses Anlaufen, das ist genau das Thema, das Thomas Müller auch liebt. Klar, er wird von mir und von allen anderen immer sehr gelobt, aber so ehrlich muss man sein, er ist natürlich nicht mehr der große sportliche Faktor wie noch vor 5 Jahren. Und das ist auch vollkommen klar und das sieht er selbst auch so. Also, er meckert ja nicht über seine Kurzeinsätze.
Mhm.
Aber wo er halt extrem wichtig ist, ist in der Kabine, wie er mit jungen Spielern umgeht. Wir könnten mal aufzählen, wie viele junge Spieler Thomas Müller als ihren Mentor bezeichnen.
Mhm.
Das ist ja, da er arbeitet ja quasi schon an der Zukunft des FC Bayern. Also wenn er einen Alex Pavlovic jetzt über dessen gesamte Karriere, die ja sehr kurz ist bisher, begleitet hat, dann und ihm dann so den Schubs gibt und dann ihn da ins Profileben da quasi entlässt. Das ist ja auch schon mal eine Leistung, die Thomas Müller da gebracht hat. Also das ist überhaupt nicht zu überschätzen. Aber auf dem Platz ist es natürlich nicht mehr so wie vor einigen Jahren. So ehrlich muss man sein. Das hat man auch bei der Nationalmannschaft schon im Viertelfinale der Europameisterschaft gegen Spanien gesehen. Das hat man jetzt in einigen Szenen gesehen, dass da eben die Geschwindigkeit an manchen Punkten fehlt. Aber das ist alles normal, da kann man ihm keinen Vorwurf machen und er selbst sieht es ja auch so.
Ich wollte gerade sagen, wie gesagt, er haben es jetzt hier auch schon viel angedeutet, nicht umsonst vorhin die O-Töne auch gespielt. Er stellt sich ja auch immer noch danach, selbst wenn er gefühlt gar nicht zum Einsatz und nur sehr kurz zum Einsatz kam. Ne? Also ihm ist ja bewusst, was er trotzdem für eine Rolle hat rund um das Team. Ne? Also du hast eben schon die Pavlovic dieser Welt angesprochen. Ich kann mich an ein Interview mit Paul Wanner vor ein paar Wochen erinnern, wo der auch gesagt hat, ja, Thomas Müller ist eine Art Vorbild und sucht auch weiterhin, obwohl ich gerade in Heidenheim bin, auch mal Kontakt zu mir und schreibt mir auch mal. Ne? Also hat die Jungen einfach im Auge.
Ja, der ist Pressesprecher, Außenminister, Jugendförderer, Gaudimacher, keine Ahnung, Legende, der hat so viele Label drauf und deswegen wird er ja auch mit so vielen Posten in Verbindung gebracht, was seine Zukunft beim FC Bayern betrifft. So einen darfst du nicht ziehen lassen, keinesfalls.
Hundertprozentig nicht, darüber gibt es gar keine Diskussion. Die Frage ist ja nur, wie frühzeitig lässt du ihn als wirklichen Pressesprecher, wirklichen Außenminister, wirklichen Jugendförderer sozusagen einsetzen oder wie lange lässt du ihn zumindest noch nebenbei ein bisschen kicken? Das ist ja so ein bisschen die Frage und irgendwie.
Ja, mein Kenntnisstand ist ja, dass das Thomas Müller letzten Endes selbst entscheidet. Der kann sich in seinen Vertrag jetzt nicht das Gehalt selbst eintragen, aber man darf davon ausgehen, wenn er auf die Bayern-Bosse zukommt und sagt, gebt mir bitte noch ein Jahr, dann wird da beim FC Bayern nicht Nein gesagt. Und dann nur sehr, sehr schweren Herzens. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil er ja auch wieder unter Beweis stellt, wie wichtig er ist. Er hat gegen Donetsk zum Beispiel eine etwas defensivere Rolle in der zweiten Halbzeit übernommen. Da war er nicht mehr die Kane-Ersatzsturmspitze, sondern da war das dann Jamal Musiala und er war dahinter. Das sah dann auch schon ein bisschen flüssiger und besser aus, fand ich. Und er liebt den Verein und er ist bereit, neue Rollen einzunehmen. Und wenn es dann eben nur Kurzeinsätze sind, um nochmal Feuer zu entfachen, dann ist das für ihn mittlerweile okay. Die Zeiten sind vorbei, als es ja Gerüchte gab, Thomas Müller ist überhaupt noch der Richtige für den FC Bayern. Da kamen dann regelmäßig Geschichten aus der Sportbild, Müller will weg. Und dann war die Sache aber ganz schnell wieder erledigt. Und ich meine, der Mann hat rein sportlich einen James Rodriguez überlebt, der hat einen Felipe Coutinho überlebt. Ja. Ständig sind ihm auf dieser Position Leute hingestellt worden und er ist derjenige, der immer noch steht.
Ein Mario Götze damals, ne?
Ein Mario Götze.
Auf der Position eingekauft wurde.
Ja, also muss man überlegen. Die drei Leute, die wir gerade aufgezählt haben, Götze, Coutinho, James, das sind ja Spieler schon von Weltformat oder von vermeintlichem Weltformat, die haben es alle nicht geschafft, Thomas Müller zu vertreiben, weil er eben auf dem Fußballplatz ein hervorragender Spieler ist, aber auch daneben ein riesengroßer Faktor ist.
Wie groß der Faktor noch ist? Ja, nur sag zuerst.
Ja, und ich gibt ja Gerüchte darum, dass es jetzt dann langsam dem Karriereende entgegengeht. Ich sage, das entscheidet Thomas Müller ganz allein. Der wird in keine Richtung gedrängt, der lässt sich in keine Richtung drängen. Aber solche Aussagen wie nach dem Freiburg-Spiel, wo er das ist, doch schöne Tor geschossen hat und gesagt hat, man wird als Fußballer immer besser, aber irgendwann geht der Körper halt nicht mehr. Es ist schade, dass der Körper mit dieser geistigen Entwicklung nicht mithalten kann.
Ja.
Das war für mich so ein erstes Zeichen, dass er sich schon mit dem Thema Karriereende auseinandersetzt. Und man will natürlich auch nicht als traurige Gestalt enden, die dann irgendwie, wo die Leute dann lachen, wenn er auf den Platz kommt.
Das wär nämlich meine Frage. Also davon ist er ja meilenweit von entfernt, von irgendeiner Art von traurigen Gestalt zu sein. Es geht mir jetzt nur eher darum, wenn du die Saison so zu Ende bringst mit all den Zielen, die der FC Bayern in der Liga und der Champions League auch noch hat, wie gesagt, mit dem ganz, ganz großen Traum, wie es Jan-Christian Dresen auf der Jahreshauptversammlung gesagt hat, nicht mit dem Finale daheim 2.0, sondern mit dem Titel daheim 2.0 sozusagen.
Wie heißt das nochmal bitte?
Titel daheim.
Aha, daheim, okay.
Ja, oder was hab ich gesagt?
Nein, ich musste schon austesten, wie ein Bremer das Wort daheim ausspricht.
Ja, daheim.
Okay, ja, das ist also, besser als vieles andere, was ich da immer höre.
Also, heute verteilst du auch die Spitzen noch, ne? Das ist ja unvorstellbar. Das ist okay.
Ja, du hast off the record auch schon ziemliche Spitzen ausgepackt, mein Freund.
off the record, das ist wichtig.
Ja, weil du halt Anstand hast.
Das ist richtig. Was ich nur sagen wollte, war eigentlich, wie gesagt, du bringst die Saison so zu Ende, kommst immer mal wieder zum Einsatz, besonders jetzt, wo dann auch die Personaldecke dünner ist. Sonst Kurzeinsätze ist ja selten so, dass er 90 Minuten auf der Bank sitzt. So ehrlich muss man ja auch sein. Und erst recht gar nicht irgendwie 2-3 Spiele in Folge. Darüber reden wir hier überhaupt gar nicht. Ne? Und gibst nochmal alles, wirst nächstes Jahr dann im September 36. So, dann ist für mich nur die Frage, okay, dass es Sinn machen würde, den weiter rund um die Kabine zu haben. Da müssen wir doch gar nicht drüber sprechen. Und dass der auch mal noch ein Tor schießen kann und für eine positive Geschichte nach einer Einwechslung sorgen kann. Das wird er wahrscheinlich mit 50 noch können. Aber macht es so viel Sinn für ihn aus seiner Perspektive, nochmal ein weiteres Jahr diese Rolle zu übernehmen, wo man dann nächstes Jahr, wie gesagt, wir haben jetzt häufig besprochen bei den Bayern, bei Wirtz All-In gehen möchte, ein Paul Wanner zurückkommt, ein Jamal Musiala, wenn er bleiben sollte, nochmal ein Jahr weiter ist. Also die Aussicht auf Spiele wird ja in seiner Karriere nicht mehr größer werden.
So. Da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Also wenn die Bayern all ihre Ziele, die sie kadermäßig haben, erreichen, nämlich, dass sie einen Flügelspieler mindestens loswerden, dass sie Florian Wirtz an die Isar holen, dass sie Paul Wanner kurz- und mittelfristig zu einer festen Größe im Kader aufbauen, dann wird es nicht mehr viele Einsätze geben für Thomas Müller. Und dann, dessen muss er sich bewusst sein, dessen ist er sich auch bewusst. Ja. Ich glaube nicht, dass Thomas Müller jemand ist, der einem Generationswechsel irgendwie im Weg steht. Der hat ja oft genug schon Legenden gesehen, die beim FC Bayern ihre Karriere beendet haben. Franck Ribéry, Arjen Robben und Co.
Ja.
Der weiß ja, wie sowas läuft.
Ja.
Und ich gehe auch davon aus, der wird sich Weihnachten in Ruhe mal hinsetzen, wird mit seiner Familie auch sprechen.
Ja.
Und dann wird es dann eine Entscheidung geben. Ich glaube aber, dass der Impuls von Thomas Müller ausgeht. Also ich glaube nicht, dass jemand beim FC Bayern offensiv sagen wird, Thomas, hör bitte auf.
denn er hat ja immer noch die Qualitäten und das komme ich jetzt dazu, was ich vor 10 Minuten gefühlt schon mal anteasern wollte. Wir haben nämlich zum Abschluss noch einen Vincent Kompany-O-Ton vorliegen. Nach dem Spiel gegen Donetsk auf der PK hat er sich auch über Thomas Müller und seine Zukunft geäußert und da nochmal unterstrichen, dass selbst wenn er nicht immer spielt, das nicht bedeutet, dass ein Thomas Müller keinen Impact mehr beim FC Bayern hätte.
Sein Tor ist schon für ihn natürlich eine Qualität, den er immer hatte in seiner Karriere, einfach richtiger Moment, richtiger Platz und ganz effizient auch das Tor gemacht. Und dann ist diese Energie natürlich und die Leidenschaft, die Führung, für uns ist einfach sehr wichtig, auch eine gute Balance zu haben zwischen erfahrenen Spielern und jungen Spielern, die noch wachsen müssen. Und ich glaube, es war schon immer deutlich, dass er auch weiterhin noch eine sehr wichtige Rolle spielt für uns, auch wenn manchmal die Minute nicht wenn es nicht jede Minute ist in dieser Saison, ist es manchmal auch normal, aber wir wissen, dass es trotzdem ein Spiel ist mit noch sehr, sehr viel Impact und nicht nur auf dem Platz. Und ich glaube, die Zukunft werde ich hier in Gelsenkirchen Arena nicht besprechen. Wir werden das immer zuerst aus Respekt mit den Spielen selber machen und dann danach in die Öffentlichkeit.
Ja, und diese Wertschätzung von Vincent Kompany, die reiht sich ein in all das, was man auch von vorherigen Bayern-Trainern gehört hat. Also zwischen Thomas Tuchel und Thomas Müller gab es ja auch immer so, hat man dann gefragt, was ist da los, warum spielt der Thomas Müller nicht und so weiter. Und dann hat aber Thomas Tuchel gesagt, er holt sich den Thomas Müller gerne dazu, um taktische Dinge zu besprechen. Mhm. Julian Nagelsmann hat auch nicht umsonst Thomas Müller in die Nationalmannschaft geholt. Also er ist in der Hinsicht schon ein Faktor. Und Thomas Müller hat nicht nur alle anderen Konkurrenten immer beiseite gewischt, sondern hat auch jeden Trainer überzeugen können. Außer vielleicht Niko Kovac. Aber ansonsten hat jeder Trainer voll und ganz auf Thomas Müller gesetzt.
Ja. Eine außergewöhnliche Karriere, Kombi. Eine außergewöhnliche Karriere und wir sind gespannt, wie lange wir sie noch verfolgen dürfen.
Ich habe es letztens schon zu einem Kollegen gesagt, ich freue mich ja auf die Phase, weil wir sprechen ja jetzt immer davon, Didi Hamann und Lothar Matthäus sagen irgendwas und Max Eberl antwortet und Uli Hoeneß antwortet oder so weiter. Ich freue mich ja auf die Phase, wenn in einer Zukunft Thomas Müller CEO des FC Bayern ist oder Sportvorstand und Mats Hummels ist TV-Experte.
Ja, auch schön.
Und wen haben wir, also dann, da, wenn dann Mats Hummels sagt, was läuft denn da bei den Bayern? Der Müller hat den Laden nicht im Griff. Und dann ätzt Thomas Müller zurück und sagt, ja, der Hummels, der hat mich ja schon 2014 bei der Weltmeisterschaft, war er nicht der entscheidende Faktor. Weißt du, diese Gemeinheiten, die sie sich vielleicht gegenseitig entgegenspringen, die wir jetzt von den alten Recken kennen. Ja. Aber da merkt man, dass man alt wird, wenn dann die aktuelle Generation irgendwann mal in diese Rolle schlüpft.
Ja, geht ja schon los jetzt, ne? Am Dienstag unter anderem Christoph Kramer und auch Thomas Müller haben sich auch ganz gern gehabt. Also nach dem Spiel haben da auch noch ein paar Floskeln von früher, ein paar Anekdoten rausgehauen. Also ist ja schön für alle, die damit auch aufgewachsen sind mit dieser Generation an Fußballern. Deswegen hoffen wir, und da sind wir ja sehr sicher, dass wir Thomas Müller nicht ganz verlieren werden im Fußballbusiness, in welcher Funktion auch immer.
Er kann sich's aussuchen. Ja, vielleicht macht er wirklich 2 Jahre TV-Experte und geht dann zu den Bayern in eine gehobene Position. Er ist ja auch Unternehmer. Die Werbepartner stehen Schlange. Das hat ja fast schon Jürgen Kloppsche Ausmaße. Ja. Überall sieht man Thomas Müller.
Ja.
Über vegane Ernährung und für Thermen macht er Werbung und für einen großen Lebensmittelversorger. Also
mangelt ihm nicht an Aufgaben, sagen wir mal so.
Mangelt ihm nicht an Aufgaben. Golfer, vielleicht wird er Golfprofi wie Gareth Bale.
Ja. Deine letzte, guck mal jetzt, du quatschst mir hier die ganze Zeit rein jetzt. Ich will hier schon längst abmoderieren. Ja, heute kommst du nicht zum Ende. Ne? So, letzte Woche hast du mir noch gesagt, jetzt ist auch mal Schluss. So,
okay,
deine jetzt ist Schluss. Deine letzte Aufgabe für heute ist es, mir zu sagen, wie die Bayern am Wochenende in Mainz spielen.
Ich werde nicht dabei sein.
Das bedeutet?
Ich habe Pause.
Ja.
Am Sonntag stehen die Fanclub-Besuche übrigens an, der Bayern-Spieler und Bayern-Verantwortlichen. Da bin ich dann wieder dabei, bin ich wieder im Dienst. Und die Bayern werden in Mainz mit 1:0 gewinnen.
1:0, okay. Oh. Auf der letzten Rille, gut.
Und zwar wird das Tor Leroy Sané machen.
Ah, jetzt wird er romantisch zum Schluss noch.
Glaubst du mir oder nicht?
Ja, du. Ich werde es überprüfen. Nächste Woche hören wir uns ja nochmal in der letzten Folge sozusagen vor der Winterpause und auch der letzten Folge sozusagen, bevor die Bayernwoche dann Winterpause macht und auch Weihnachten feiert. Da werden wir es nochmal ansprechen, ob du recht gehabt hast und da dann auf das Spiel gegen Leipzig schauen und nochmal im Nachgang natürlich auf die Mainz-Partie. Bis dahin, Kumi, wie immer, vielen, vielen Dank dir.
Ich und danke dir, dass du mich weiterhin erträgst. Und ja, bedanke mich bei allen da draußen fürs Zuhören.
Ja, so sieht's aus. Bleibt uns weiter gewogen, bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Bis dann, ciao.